Dieser Makler des Darknets, der verkauft diesen ersten Zugriff. Man hat es mit Verbrechern zu tun, also Lockbit, Blackbuster. Die Transaktion geht ein und geht sofort in einen sogenannten Mixer. Es ist eine eigene Cybercrime-Industrie.
Verändert künstliche Intelligenz gerade Cybercrime, wie wir es bisher kannten?
Akte Klicks, der A1 Cybercrime-Podcast. Zu Beginn ein kurzer Hinweis. Der Fall, den wir in dieser Folge erzählen, beruht auf wahren Begebenheiten. Zum Schutz der Betroffenen wurden Namen, Unternehmensbezeichnungen, Orte und weitere identifizierende Details teils geändert oder anonymisiert. Dienstag, der 22. Juni 2021. Später Abend. Über einem Gewerbegebiet am Rand einer österreichischen Stadt zieht ein Gewitter auf. Dort steht ein großer Lebensmittelbetrieb. Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Unternehmen mit hoher Taktung, engen Lieferfenstern und einer Produktion, die nicht warten kann. Ein Leitbetrieb seiner Branche. Modern, zielstrebig, digital. Dann gegen 22 Uhr fallen in der Produktionshalle plötzlich die Computersysteme aus. In den ersten Minuten wirkt alles noch logisch. Klar, es hat gewittert. Vielleicht ein Blitzeinschlag, vielleicht nur ein technischer Fehler. Aber der Strom funktioniert. Nur die Systeme nicht. Mehrere Versuche, sie neu zu starten, scheitern. Die IT wird kontaktiert. Fernwartung, Neustart, noch ein Versuch. Nichts. Dann erscheint auf einem Monitor eine Nachricht.
You are fucked.
Von diesem Moment an ist klar, das hier ist kein Gewitterschaden. Das ist ein Angriff. Plötzlich geht nichts mehr. Passwörter geändert, kein Zugriff auf Server, keine E-Mails, keine Buchhaltung, keine Verrechnung, keine Logistik, kein Lager. Dafür ein Link ins Darknet. Mit einem Ultimatum und einer Forderung und einem Chatroom für Rückfragen. Eine Erpressung. Was dann folgt, ist keine abstrakte IT-Krise. Es ist ein Kampf um Handlungsfähigkeit. Denn ein Lebensmittelbetrieb kann nicht einfach stillstehen. Die Rohware kommt trotzdem. Die Kühlung muss trotzdem laufen, der Handel wartet trotzdem und die Ware ist verderblich. Und so beginnt eine seltsame Gegenbewegung. Je digitaler der Angriff, desto analoger die Rettung. Plötzlich ist alles Handarbeit. Produkte werden direkt von den Anlagen auf LKW verladen. Lieferscheine fehlen, Rechnungen auch. Statt digitaler Prozesse braucht es plötzlich Zettel, Listen und Improvisation. Das Unternehmen wird später sagen, man sei in diesen Tagen im Blindflug unterwegs gewesen. Besonders kritisch das Hochregallager. Mehrere Stockwerke hoch. Vollautomatisch gesteuert, komplex organisiert. Das heißt, normalerweise weiß nur das System, welche Palette sich wo befindet. Das letzte Backup ist einige Stunden alt, eigentlich ein guter Wert. Aber in dieser Zeit hat sich das Lager weiter bewegt. Tausende Warenbewegungen. Die Ware ist da, nur niemand weiß mehr genau, wo. Also suchen Menschen dort, wo sich sonst nur Maschinen auskennen. Mitarbeitende aus allen Abteilungen fahren Stapler, zählen Bestände, verpacken Lieferungen, rekonstruieren Lagerstände. Nach 17 Uhr, am Wochenende, unter Hochdruck. Denn hier geht es nicht nur um Daten, sondern um Zeit, um Kühlung, um Lieferfähigkeit, um verderbliche Ware. Genau das ist moderne Cybererpressung. Nicht nur Systeme verschlüsseln, sondern einen Betrieb dort treffen, wo er am empfindlichsten ist. In den Abläufen, in den Abhängigkeiten, in der Realität hinter dem Bildschirm. Später beschreibt ein Verantwortlicher die Lage sinngemäß so. Gegen einen Bankräuber könnte man loslaufen. Bei einem Hacker weiß man nicht einmal, wo er sitzt. Ein Kampf gegen einen anonymen Gegner. 8 Tage später läuft der Betrieb wieder voll. Die Systeme werden Stück für Stück neu aufgesetzt. Server, Arbeitsplätze, Laptops, alles. Die Chaostage sind vorbei. Aber der Fall zeigt, wie schnell aus einem digitalen Angriff eine physische Krise wird und wie aus einer Lösegeldforderung eine Verhandlung über Zeit, Druck und Überleben werden kann. Wie laufen solche Cybererpressungen ab? Wer sitzt auf der anderen Seite? Wie wird Druck aufgebaut? Und was tut ein Unternehmen, wenn plötzlich nicht nur Daten, sondern der gesamte Betrieb stillzustehen droht? Willkommen bei Akte Klicks, dem A1 Cybercrime Podcast. Abhören empfohlen.
Hallo und herzlich willkommen bei Akte Klicks, dem Cybercrime-Podcast von A1. Cyberangreifer gehen bei ihren Attacken heute ja schon ziemlich gefinkelt vor. Es ist ein eigener, boomender Wirtschaftszweig. Was aber ist eine Ransom Note? Wie kommunizieren die Angreifer und wer und wie sollte man mit ihnen letztendlich auch kommunizieren? Darüber spreche ich heute im Podcast mit Lukas Wagner, dem Information Security Officer bei Cosmo Consult. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Sie sind ja bei Cosmo Consult als Information Security Officer tätig und Sie haben uns einen ganz konkreten Fall aus Ihrer langjährigen Erfahrung mitgebracht, eine Cybererpressung gegen ein kleines Wiener Bestattungsunternehmen. Die hat man wahrscheinlich gar nicht so am Zettel im ersten Schritt. Wie ist das abgelaufen?
Ja genau, es war ein Fall, wo viele wahrscheinlich sagen würden, okay, warum trifft es so eine Art von Unternehmen, mit dem würde man gar nicht rechnen. In dem Fall ein kleines Bestattungsunternehmen, Opfer von einer Ransomware-Attacke geworden. Würde man glauben, die haben eigentlich gar keine IT-Mitarbeiter oder jemand, der was mit Cybersecurity beschäftigt. In dem Fall auch tatsächlich so. Ein Betrieb, wo es einen Mitarbeiter gegeben hat, der was ein bisschen mit IT beschäftigt. Aber die sind komplett offline genommen worden, haben nicht mehr kommunizieren können. Wir haben sogenannte Ransom Note gesehen, sprich komplett verschlüsselt und mit einer Lösegeldforderung.
Okay. Was ist da dann passiert? Also was wurde da konkret verschlüsselt und was war das Ziel der Angreifer letztlich?
Grundsätzlich hat man gar nicht gewusst, okay, wie geht man weiter vor, was soll man eigentlich tun, und aufgrund dieser Unwissenheit oder eben auch der IT-Mitarbeiter gesagt, kein Problem, wir tauschen einfach den Rechner aus, ich habe ein Backup, ich fahre zum Mediamarkt, hole einen neuen Rechner, nimm den offline, schalte einen neuen Rechner an, spiele das Backup wieder drauf und wir sind sofort wieder online. Das ist auch tatsächlich passiert, hat auch so funktioniert und das Unternehmen war auch wieder online. Man darf aber nicht vergessen, Cyberkriminelle haben hier vorab schon ihre Daten gezogen, haben konkrete Recherchen gemacht und das ist da auch passiert, was im Nachgang eben dann auch gezeigt hat, was das für Auswirkungen haben kann. In dem konkreten Fall war es so, dass sämtliche Daten von den zuletzt Verstorbenen gestohlen worden sind und die für weitere Betrugshandlungen, Erpressungshandlungen verwendet worden sind. Also sprich, sämtliche Angehörige der Verstorbenen haben sogenannte gefälschte Erpressungsschreiben bekommen oder Betrugsschreibungen bekommen, dass noch Rechnungen vom Bestattungsunternehmen offen sind. Und man kann sich jetzt vorstellen, in so einer emotionalen Hochphase haben ca. 80% der Angehörigen diese Rechnungen einfach beglichen.
Okay. Das heißt, das Ziel waren die Hinterbliebenen und die Daten der Verstorbenen wurden dazu genutzt, um die dann zu betrügen.
Das Ziel an sich war das im ersten Schritt sicherlich nicht. Also im ersten Schritt war es grundsätzlich, dass man dieses Erpressungsgeld einfordert. Also das Unternehmen bekommt ein Schreiben, wo drinnen steht, okay, hier ist der folgende Tor-Netzwerk-Link, also ist ein Link in das Darknet. Folgen Sie der Anweisung, wir leiten Sie durch, begleichen Sie die Rechnung mit Bitcoin. Wenn das allerdings nicht erfolgt, dann haben die Cyberkriminellen den zweiten Schritt, also so eine sogenannte zweite Phase der Erpressung beginnt, wo sie sagen, okay, was können wir mit den gestohlenen Daten grundsätzlich anfangen?
Okay, das heißt, die haben die Daten dann und überlegen sich dann, na gut, jetzt sitzen wir schon auf dem Datenschatz und mit dem kann man auch noch was anfangen.
Genau, man analysiert die Daten aktuell mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr einfach, dass man sagt, große Mengen an Daten versuche ich schnell zu analysieren, was kann ich damit anstellen? Je nachdem, was ich für Daten habe, Vorname, Nachname, Adresse, Wohnort, die Daten werden einfach für weitere Betrugshandlungen dann verwendet.
Und die Metadaten rundherum gibt es ja dann auch, also man weiß quasi, in welchem zum Beispiel emotionalen Zustand die möglichen Opfer auch gerade sind.
Genau, absolut. Also man versucht halt auch noch weitere Datensätze zu erlangen, versucht die zu kombinieren und verwendet sie dann in dem Fall für diverse Anschreiben. Bei den 20%, die was diese erste Rechnung beispielsweise nicht beglichen haben, sind die Täter dann so vorgegangen und haben gesagt, okay, wir versuchen es nochmal und schicken halt 4, 5, 6 Wochen später ein gefälschtes Schreiben von einem Inkassobüro. Und okay. Ja, auch da versucht man dann wieder, einige werden schon drauf reagieren und eventuell bezahlen. Also es geht nie darum, alle zu erwischen. Es reicht für Cyberkriminelle, wenn ein gewisser kleiner Prozentanteil auf den Betrugsversuch hereinfällt. Ja.
Das klingt schon richtig nach Struktur und System. So dieses Bild des Hackers, der allein im Keller sitzt, das stimmt wahrscheinlich nicht. Das klingt mehr nach Organisationen, nach Unternehmen, die das machen.
Ja, es ist eine eigene Cyberindustrie, Cybercrime-Industrie, würde ich sagen. Also eine einzelne Person führt es nicht durch. Mittlerweile sprechen wir schon vom aktiven Recruiting. Also es gibt einzelne Personen, die was sagen, okay, versuchen wir mal hier jemanden für unser Business, für unser Cybercrime-Business zu engagieren. Es gibt Operatoren, es gibt Seller, genauso wie man es sich bei uns vorstellt, ja.
Okay. Es gibt ja dieses Schlagwort Cybercrime as a Service in Anlehnung an Software as a Service. Kann man sich das tatsächlich so vorstellen? Also ich gehe ins, in dem Fall Darknet, und buche dort einen Webservice, der für mich dann eine Attacke ausführt.
Richtig, genau so kann man sich das vorstellen. Mhm. Also im Endeffekt sage ich immer dazu, das ist wie ein Amazon Marketplace nur für Cybercrime. Also mit Warenkorb, 5-Sterne-Ranking, sprich man kann einzelne Verkäufer bewerten. Das ist vor allem da sehr, sehr wichtig, weil genau im Darknet entstehen auch Identitäten, und wenn man schon in so einer digitalen Untergrundwelt unterwegs ist, dann muss man darauf achten, wie werde ich denn jetzt selbst Opfer vom Betrug, wenn ich da was kaufen möchte, und das passiert hauptsächlich über dieses Feedback. Man sieht halt dann, hat jemand schon einmal was verkauft, zweimal oder öfter, hundertfach erfolgreich verkauft, dann wirkt er vertrauenswürdiger.
Und dieses Geschäftsmodell Cybercrime as a Service, wie kann man sich das vorstellen? Bei Software as a Service ist es so, ich schließe oft ein Abonnement ab. Ist es dort auch so? Also kann ich dann im Monatsrhythmus die Cyberattacken buchen letztendlich?
Beispielsweise könnte man das als Abo buchen, was möglich wäre, wo man sagt, okay, man hat ein Jahresabo wie so ein Netflix-Abo beispielsweise und engagiert jemanden, der gewisse Cyberattacken für ihn durchführt, und man teilt sich dann die Einnahmen. Das ist quasi so eine Win-Win-Situation, wenn man sagt, wenn ein Angriff erfolgreich war, dann teilen wir uns das Ganze. Oder ich bestelle mir einen einfachen Angriff einmalig, oder ich kaufe mir selbst einen geklauten PayPal-Account beispielsweise und versuche den für mich zu nutzen für weitere Angriffe.
Okay, also eine eigene Industrie mit ihren eigenen Regeln und Geschäftsmodellen letztlich.
Genau, es ist mit eigenen Regeln, also es ist, dort herrscht keine Anarchie, sondern diese Foren und Marktplätze basieren auf Vertrauen, ja.
Okay. Und so ein Angriff beginnt ja nicht einfach am Tag der Attacke, sondern schon vorher. Es wird viel recherchiert über ein Unternehmen, was angegriffen werden soll. Was wird da in Erfahrung gebracht und warum?
Also ich würde mal sagen, als Erfahrung, diese Angriffe würde ich in 4 Phasen unterscheiden, wo man sagt, okay, was passiert grundsätzlich vor dem Angriff? Man versucht schon zu recherchieren, wie groß ist ein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hat es, ist das Unternehmen global aktiv oder nur lokal? Wenn man mal diese Informationen gesammelt hat, dann passiert der Angriff. Man versucht, den ersten Fuß ins Unternehmen zu bekommen. Das ist der sogenannte Initial Access, sagt man dazu. Und wenn man von Cybercrime as a Service spricht, gibt es dann wieder diesen sogenannten Initial Access Broker, der genau diesen Service verkauft. Ich sage immer dazu, das ist der Makler des Darknets. Ja. Wenn man dann mal den ersten Fuß im Unternehmen hat, dann beginnt diese laterale Bewegung. Also der Angreifer versucht, sich im Netzwerk des Unternehmens zu bewegen, versucht, Rechte zu erweitern und schaut, wie viele Informationen kann er denn grundsätzlich erwischen, die wertvoll sind. Und wenn er diese Informationen mal gesammelt hat, versucht er natürlich, bevor er irgendwie erwischt wird oder bevor das Unternehmen erkennt, hier stimmt etwas nicht, diese Daten abzusaugen und schlussendlich dann das Unternehmen komplett zu verschlüsseln, so dass es dann stillsteht.
Okay. Und dieser Makler des Darknet, der weiß über bestimmte Unternehmen, wo sie die größten Sicherheitslücken haben.
Ja, dieser Makler des Darknets, der verkauft einfach diesen ersten Zugriff. Der sagt, Achtung, hier habe ich gesehen, da ist eine Tür für das Unternehmen offen. Ich verkaufe dir diesen Zugang. Was du dann in weiterer Folge damit machst, bleibt dir übrig, aber ich habe den gefunden und du bezahlst mich, dass diese Tür eben aufgeht. Ja.
Okay. Fallen da diese berühmten Zero-Day-Exploits drunter?
Genau, richtig. Sogenannte Zero-Day-Exploits würden da drunter fallen, aber auch Exploits, wo man sagt, okay, hier müssen noch mehrere Schwachstellen ausgenutzt werden, damit man dann tatsächlich erfolgreich ist.
Man sagt, das Cybercrime ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die, wenn es ein eigener Staat wäre, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter USA und China. Stimmt das tatsächlich und zeigt das letztendlich die Dimension dieses Problems?
Ja, stimmt tatsächlich und geht wahrscheinlich, ist stark steigend, würde ich sogar noch sagen. Eine Dunkelziffer gibt es dennoch da auch noch. Also konkret kann man es natürlich nicht bemessen, aber man sieht schon ganz klar, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Immer mehr und mehr Cyberkriminelle gibt es, weil einfach der Zugang auch so einfach ist. Wir haben über lange Zeit versucht, alles miteinander zu vernetzen. Je mehr Services wir quasi in das Internet stellen oder je mehr Internet of Things, sage ich jetzt mal, wir bekommen, desto mehr Schwachstellen gibt es natürlich auch.
Cyber Insight.
Um so mal ein bisschen abzustecken, wie groß das Problem von Cybercrime in Österreich eigentlich ist. Experten schätzen, dass ungefähr jedes dritte Unternehmen in Österreich schon mal Opfer einer Cyberattacke war, wissentlich oder unwissentlich. Und etwa 14%, also jeder siebte Angriff, ist dann erfolgreich. Bedeutet eigentlich unterm Strich, dass in Österreich zehntausende Unternehmen schon Opfer einer erfolgreichen Cyberattacke waren. Zur Anzeige kommen pro Jahr ungefähr 60.000 bis 65.000 Fälle. Die Dunkelziffer ist natürlich höher, weil natürlich nicht alles angezeigt wird. Und auch ganz interessant, auch in Österreich sind die Unternehmen von staatlichen Akteuren betroffen. Man sagt, dass ungefähr jeder vierte Angriff, also 28% von staatlichen Akteuren kommen, also auch die kleinen mittelständischen Unternehmen in Österreich sind ins Visier geraten, offenbar, wie das von Ihnen beschriebene Bestattungsunternehmen in Wien. Also eine richtige Industrie. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass der Angriff erfolgreich war. Also der Angreifer konnte in die Systeme eindringen, konnte verschlüsseln. Was sieht das Opfer dann als erstes? Es gibt ja diese berühmte Ransom-Note. Was steht da drin? Ist das ein Brief, der eintrudelt, ein E-Mail? Wie funktioniert das?
Ja, Brief ist eigentlich ein gutes Stichwort. Kann man sich tatsächlich wie einen Brief vorstellen. Auch diese Sachen haben sich sehr, sehr stark entwickelt. Man muss sagen, Angreifer haben einfach auch dazugelernt, wie das funktioniert. Am Anfang war das eine ganz einfache Erpressung. Sprich, man hat ein Unternehmen lahmgelegt, hat diesem Unternehmen an schwarzen Bildschirm vor dem PC gesetzt quasi und gesagt, okay, deine Systeme sind komplett verschlüsselt, es funktioniert nichts mehr, kontaktiere uns. In weiterer Folge hat man dann auch erkannt, wir können eigentlich weit mehr daraus machen, also nicht nur das Unternehmen verschlüsseln, lahmlegen und darauf warten, bis die uns kontaktieren. Wir können Daten abziehen und diese Daten verwenden für weitere Betrugshandlungen, das sogenannte zweifache Erpressung. Mittlerweile gibt es auch eine dreifache Erpressung. Es geht dann so weit, dass man sagt, okay, das Unternehmen, was ich verschlüsselt habe, wir wollen das Unternehmen an den Pranger stellen und sagen, wir wollen das Ganze öffentlich machen. Man landet dann auf so sogenannter Leak-Seite, also sogenannte Wall of Shame, sage ich jetzt mal dazu, da wo man nicht landen möchte, wo das Unternehmen dann steht. Und jeder weiß auch, okay, dieses Unternehmen ist gerade von einer Cyberattacke betroffen.
Das heißt, die werden an den öffentlichen Pranger gestellt. Zu welchem Zweck? Um den Druck zu erhöhen?
Beispielsweise, um den Druck zu machen, muss ich es so vorstellen, da steht der Unternehmensname, welche Daten gestohlen worden sind, also die Menge an Daten und ein eigener Countdown läuft ab. Also mit wie viele Tage hat man noch Zeit, um die Ransom-Note zu begleichen.
Und auf diesen Leak-Seiten schaut dann das Publikum mit und wartet drauf, was passiert, wenn der Countdown bei Null steht.
Ja, richtig. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, dann haben Sie natürlich auch Konkurrenzunternehmen und sehr, sehr viel kritische Daten. Und Sie wollen natürlich nicht, dass diese kritischen Daten irgendwo oder Ihre Betriebsgeheimnisse nach außen gelangen. Mhm. Und das möchte man vermeiden und so versuchen natürlich Angreifer den Druck zu erhöhen und sagen, wir veröffentlichen eure Daten. Wenn ihr uns nicht bezahlt, dann macht man natürlich eure Daten einfach öffentlich für jedermann zugänglich und jeder kann sich das ansehen. Und das ist der Druck, den man damit ausüben möchte.
Sie haben vorher schon erzählt, dass im Vorfeld viel recherchiert wird, also unter anderem Jahresumsatz von Unternehmen. Ist das dann die Rechenbasis für die Festlegung der Lösegeldsumme letztlich?
Ja, also das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Man geht natürlich dann in Verhandlungen. Cyberkriminelle haben auch bemerkt, es hat keinen Sinn, wenn wir 1 Million Euro Lösegeld verlangen und das Unternehmen ist viel zu klein dafür. Mhm. Die wissen schon konkret, welchen Jahresumsatz macht das Unternehmen, wissen aber auch konkret, hat das Unternehmen eine Cyberversicherung und kommunizieren dann, wir wissen genau, sie haben eine Abdeckung von 200.000 Euro, lassen Sie uns das mal gemeinsam ausschöpfen, weil wir haben ja nichts gegen Sie, aber gegen Ihre Versicherung.
Okay, über die Cyberversicherungen und deren Rolle wollen wir später noch sprechen. Zuerst noch würde mich interessieren, die Verhandlungen mit den Angreifern, wie laufen die ab? Wahrscheinlich nicht über WhatsApp, aber wie kann man sich's in der Praxis vorstellen?
Ja, grundsätzlich nicht über WhatsApp, aber über das Tor-Netzwerk. Also Sie haben es schon angesprochen, es wird eine gewisse Ransom-Note abgelegt, also ein einfaches Textfile, welches unverschlüsselt ist, wird neben den ganzen verschlüsselten Daten abgelegt und der Unternehmer kann es öffnen. Da steht eine komplette Betriebsanleitung drinnen. Wie ladet man sich den Tor-Browser herunter? Wie funktioniert der Zugang zum Tor-Netzwerk und wie funktioniert die Kommunikation dann? Und man erhaltet hier einen vollständigen Service, einen Support. Es meldet sich jemand wie ein Kundensupport, sage ich jetzt mal, und sagt dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man weiter vorgeht.
Und Sie haben es vorher schon erwähnt, also in diesen Online-Marktplätzen geht es auch um Ruf und auch eine gewisse Ehre. Also gibt es tatsächlich bei diesen Angreifern, bei diesen Hackergruppen eine Art Ehrenkodex, den sie dann auch einhalten?
Ja, es gibt tatsächlich einen Ehrenkodex. Man kann sich so vorstellen, die großen Ransomware-Gruppierungen, die halten das ein. Wir verschlüsseln euch. Wenn ihr uns bezahlt, dann werden wir dafür sorgen, dass ihr wieder weiterarbeiten könnt. Also wir geben euch den Entschlüsselungs-Key. Und das steht dann auch meistens in den ganzen Foren als Reputation, als Feedback, auch wie die Verhandlungen abgelaufen sind. Also gibt schon Opfer von Cyberangriffen, die dann geschrieben haben, der Service war ausgezeichnet, die haben uns tatsächlich sehr, sehr gut unterstützt und wir sind nach 2 Tagen wieder online gewesen. Ja.
Also da gibt es dann Reviews auch von Opferseite.
Genau, ich muss wieder das Beispiel wie bei Amazon hervornehmen, weil es tatsächlich so wie bei Amazon funktioniert. Ja. Also man kann in den Kommentaren mitlesen, wie hat die Verhandlung stattgefunden, wie zuverlässig, wie schnell haben die Angreifer geantwortet und wie einfach hat das eigentlich funktioniert, mit denen zu kooperieren.
Okay. Kann man herausfinden, welche Gruppierung dahinter steckt oder steht das sowieso in der Ransom Note, wir sind Gruppe XY?
Teilweise steht es in der Ransom Note drinnen. Man landet dann auf so einer Ransomware Gang Seite, die ein eigenes Logo haben, einen eigenen Namen, beispielsweise die größte Gruppierung oder eine der größten Gruppierungen, Lockbit, die ist mittlerweile in der 5. Version, sprich auf deren Onion Seite, also dieser Tor-Netzwerk Seite, steht Lockbit 5.0 und die haben eine komplette Homepage, wo Anleitungen etc. stehen. Ja.
Und aus Ihrer Erfahrung heraus zahlen die meisten Unternehmen tatsächlich, also wenn es schon quasi so eine Art Kundenservice gibt dafür, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch?
Ja, man muss es immer wieder abwägen. Also Unternehmen stehen natürlich unter Druck, je nachdem, wie stark man davon betroffen ist. Steht das ganze Unternehmen, funktioniert gar nichts mehr. Wenn jetzt mal 5.000 Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können, dann will man natürlich so schnell wie möglich online sein und rechnet dann. Es ist ein einfaches Rechenbeispiel. Was kosten mir 2 Tage Stillstand und was kostet mir das Erpressungsgeld? Also viele Unternehmen zahlen natürlich, weil sie auch keine andere Wahl haben.
Und in diesen Verhandlungen habe ich gehört, das ist eine eigene Art der Kommunikation. Sollte das Unternehmen das selber machen oder sollte man Experten an Bord holen, die Erfahrung damit haben?
Absolut Experten an Bord holen, die damit Erfahrung haben, die machen das tagtäglich, die wissen, auf was es ankommt, wie kann man eventuell noch Zeit herausholen, das ist ganz, ganz wichtig, Zeit spielt eine zentrale Rolle und wie kann man eventuell noch den Angreifern dazu bewegen, dass das Erpressungsgeld reduziert wird oder vor allem auch sicherstellen, funktioniert der Entschlüsselungskey, denn was mir die Angreifer geben, tatsächlich.
Okay, also da kann man sich durchaus Experten zu Rate ziehen. Die angesprochenen Cyberversicherungen, welche Rolle spielen die in diesem ganzen Game rund um Cybererpressung?
Viele Unternehmen haben eine sogenannte Cyberversicherung, die eben sagen, okay, wenn sie Opfer von einer Ransomware werden, unterstützen wir oder den Schaden decken wir. Und Angreifer wissen das. Die wissen, dass das Unternehmen abgesichert sind und wissen meistens auch, wie hoch diese Cyberversicherung ist. Das wird dann auch.
Das heißt, die recherchieren das vorher wahrscheinlich?
Genau, die recherchieren das vorher schon, wissen Bescheid. Und ja, das wird in den Verhandlungen mit einbezogen.
Die zielen dann darauf ab, quasi das Geld, das die Versicherung zahlt, das ist dann ihr Geld. Läuft das so?
Ja, so in die Richtung, dass man sagt, okay, wir schauen mal, wie hoch ist denn Ihre Cyberversicherung? Lassen Sie uns das mal zu 100% ausschöpfen, weil dann haben Sie keinen Schaden und wir haben aber einen Erfolg. Und dann gehen wir noch weiter, was wir gemeinsam erwirtschaften können, so quasi. Und es wird auch angeboten, okay, Sie können auch Teil von unserem Business sein. Wir schicken Ihnen den Trojaner, aber Sie müssen den verbreiten. Und wenn wir weiterhin erfolgreich sind bei anderen Unternehmen, dann bekommen Sie einen Teil von diesem Kuchen ab, sage ich jetzt mal.
Okay, da gibt es dann eine Umsatzbeteiligung.
Genau, sogenannte Affiliate-Programme gibt es zum Nachlesen. Ja.
Okay, faszinierend. Zur Zahlung, wenn sich jemand entschließt, dazu zu zahlen, ich glaube Bitcoin und Monero sind so die Crypto-Assets, die dann gefordert werden, hat nicht jedes Unternehmen, aber die brauche ich letztlich, um die Lösegeldsumme zu begleichen. Mit der Kreditkarte wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Genau, richtig. Also Angreifer versuchen natürlich, den Zahlungsweg zu verschleiern. Auch das, wenn wir eingangs schon davon gesprochen haben, gibt es natürlich dann as a Service, aber funktioniert hauptsächlich in Bitcoin und in Monero.
Okay. Die ganz große Frage, die sich wahrscheinlich jedes Unternehmen stellt, das in so einer Situation landet, ist, soll ich die Polizei anrufen oder nicht? Was raten Sie da dazu?
Als ehemaliger Ermittler würde ich definitiv sagen, ja, die Polizei zu Rate ziehen. Vor allem eines, man hat es mit Verbrechern zu tun und die wissen, die haben einen Vorteil, die wissen genau Bescheid, wie der weitere Verlauf ist. Und andererseits hat natürlich auch die Polizei sehr, sehr viele Insights. Man wird wahrscheinlich nicht das einzige Unternehmen sein, was von dieser Gruppierung schon betroffen ist. Und vielleicht gibt es schon Ermittlungsansätze, vielleicht kann die Polizei schon unterstützen und sagen, okay, wir wissen genau diesen Modus operandi, also den Verlauf dieses Angriffs und können dabei unterstützen.
Und die Angreifer, warnen die davor wie im Film, schalten sie bloß nicht die Polizei ein oder rechnen die sowieso damit, dass Ermittler dann zum Einsatz kommen?
Die rechnen damit, dass Ermittler zum Einsatz kommen, aber sage ich jetzt mal so, sind da sehr, sehr offen und sagen, wir sind die größte Gruppierung oder eine der größten Gruppierungen. Bis jetzt hat man uns nie erwischt. Ich muss wieder das Beispiel von Lockbit nehmen. Ja. Und die betreiben ja auch aktives Recruiting und sagen, arbeitet mit uns, weil bislang hat man uns noch nicht erwischt.
Stichwort Compliance, also wenn man sich dann wirklich dafür entscheidet zu zahlen, gelangt man dann nicht das Unternehmen selber in einen, sagen wir mal, sanft rechtlichen Graubereich?
Es ist sicherlich ein Graubereich, weil unter anderem unterstützt man natürlich ein Geschäftsmodell, was illegal ist. Andererseits kann ich natürlich auch jedes Unternehmen verstehen, was sagt, okay, der Stillstand kostet uns mehr wie diese Ransom-Note. Ich würde mal so sagen, wenn man es gemeinsam schafft, dass jedes Unternehmen sagt, wir fördern das nicht und wir zahlen nicht, oder es gibt auch eine Compliance-Governance-Regelung, wo man sagt, okay, es ist verboten, diese Ransom-Note zu zahlen, dann schafft man es womöglich auch, dieses Geschäftsmodell abzuschalten.
Und die Polizei, wozu rät die eigentlich? Sagt die zu den Unternehmen, naja, sie haben offenbar keine Wahl, sie müssen jetzt zahlen. Ja. Wie läuft das ab?
Ja, als Polizei oder als Ermittlungsbehörde rät man natürlich nicht zu zahlen und fokussiert sich auf die anderen Ermittlungsansätze. Sprich, was war der Initialangriff? Welche Daten haben wir? Welche Beweismaterialien haben wir sicherstellen können?
Was ich natürlich viele fragen, ist, wer steckt hinter diesen Angriffen? Jetzt hört man in den Medien natürlich immer wieder, staatliche Akteure, China, Nordkorea, fällt natürlich sehr oft. Sind das tatsächlich die oder kann man es letztlich eh nicht beweisen, wer wirklich dahinter steckt? Oder gibt es dann doch deutliche Hinweise darauf, dass es eine nordkoreanische Hackergruppe war?
Ja, schaut man sich unterschiedliche Security Reports an, wenn man jetzt einen großen Provider hernimmt wie CrowdStrike beispielsweise, dann sieht man mehrere Ransomware-Gruppierungen, die auch zuordbar sind. Also man kann schon sagen, das ist eine russische Gruppierung. Sieht man dann auch oft an den Onion-Seiten von der Kommunikation her, oder das ist eine chinesische oder nordkoreanische Gruppierungen, die auch teilweise unterschiedliche Namen haben. Also man kann das nachlesen. Eine Gruppierung heißt es in XY, sondern die haben schon einen konkreten Namen, wie beispielsweise Lockbit, Blackbuster etc. Ja.
Und diese Geldströme mit Bitcoin, Monero und so weiter, Blockchains kann man ja analysieren, aber herausfinden, wo es letztlich landet, ist schwierig, oder?
Ganz schwierig. Auch da haben sie Services entwickelt. Früher, sage ich jetzt mal, war es vielleicht nur einfacher, dass man gesagt hat, in der Blockchain ist nachvollziehbar, ob eine Transaktion von A nach B gelangt ist. Mittlerweile ist es so, die Transaktion geht ein und geht sofort in einen sogenannten Mixer und der verschleiert die Zahlungen. Also wenn ich auf ein Konto einzahle, ist die Auszahlung über 10 unterschiedliche Knoten beispielsweise. Also Angreifer wissen schon konkret, wie sie vorgehen müssen, um den Zahlungsverkehr zu verschleiern.
Okay, also diese Crypto-Mixer sorgen dafür, dass sich die Spuren dann im Blockchain-Bereich verflüchtigen, wenn man so will.
Ja, genau, richtig, ja.
Okay. Und jetzt kommt in dem Ganzen ja noch das KI-Wettrüsten auch noch dazu. Haben eine eigene Folge auch dazu zum Thema KI-Agenten, die auch eingesetzt wird. Was ist da so Ihr Blick drauf? Verändert künstliche Intelligenz gerade Cybercrime, wie wir es bisher kannten? Wird es noch schlimmer?
Ich würde es nicht sagen, es verändert es grundlegend. Es gibt bestimmt Dinge, die sich schneller machen lassen durch künstliche Intelligenz. Wenn man Angriffe betrachtet, gibt es drei Phasen: vor, während und nach dem Angriff. Künstliche Intelligenz, wie viele wissen, werden vor allem für Phishing-Angriffe eingesetzt. Früher hat man vielleicht nur gesehen, schlechte Kommunikation, Rechtschreibfehler, das ist alles mit künstlicher Intelligenz gar nicht mehr so. Also die Nachrichten sind personalisiert, kaum unterscheidbar. Sprachnachrichten oder Deepfakes, wo vor allem vor dem Angriff künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um noch professioneller zu wirken.
Und auf Seite der Verteidigung, künstliche Intelligenz klingt zumindest jetzt für mich in der Theorie nach einem Mittel, den Angriffen Herr zu werden. Stimmt das?
Man kann natürlich künstliche Intelligenz genauso auf der Verteidigerseite einsetzen, um Anomalien, also um dieses Verhalten schneller zu erkennen. Wenn man sich jetzt ansieht, ein Unternehmen, was 3.000, 4.000 Angriffe pro Woche hat, dann ist schnell klar, okay, das kann kein Mensch, kein Security-Analyst mehr bearbeiten. Da braucht es natürlich Maschinen oder Technologie, die dafür zum Einsatz kommen. Ja.
Noch eine abschließende Frage für alle Unternehmensvertreterinnen, die jetzt zuhören. Welchen Rat können Sie diesen mitgeben in Sachen Cybererpressung? Also wenn die in diese Situation, in diese tragische Situation kommen, was sollten die unbedingt beachten?
Ja, den großen Vorteil, was Cyberkriminelle immer haben, die sind vorbereitet. Die wissen konkret, wann findet der Angriff statt. Das weiß ein Unternehmen nicht. Also ein Unternehmen muss quasi gewappnet sein, also vorbereitet sein. Das ist so dieser Punkt, wo ich sage, jedes Unternehmen sollte sein Playbook zurecht haben, was passiert, wie gehe ich vor, wenn ich verschlüsselt bin, wen kontaktiere ich, habe ich meine Experten, wenn es in eine Verhandlung geht, wen ziehe ich da zu Rat, das sollte man unbedingt schon vorab parat haben.
Security Blitz Bits.
Herr Wagner, vielen Dank fürs Interview. Für mich waren da super spannende Key Takeaways mit dabei. Also diese Cybercrime-Industrie, die ist hochprofessionalisiert, funktioniert wie ein Amazon Marketplace. Ich kann dort Angriffe quasi einfach buchen. Diese Erpressungen, die verlaufen dann mehrstufig, auch ein spannendes Learning. Also es ist nicht eine einfache Datenverschlüsselung, sondern kann zweifach, dreifach, vierfach auch ablaufen. Und dadurch, dass diese Angreifer so hochprofessionalisiert sind, brauchen auch Unternehmen ein klares Playbook, um sich auf den Worst Case vorbereiten zu können. Vielen Dank nochmal fürs Interview und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Ausgabe von Akte Klicks. Bis zum nächsten Mal.
Abonnieren Sie den Podcast oder aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Folgen zu verpassen. Mehr Informationen und aktuelle Inhalte rund um Cybersecurity für Unternehmen finden Sie auf a1.net/security.